Wer nur hin und wieder ChatGPT befragt oder lustige Bilder sicherstellen lässt, merkt es vielleicht nicht. Täglich erscheinen Dutzende von neuen GenAI-Tools mit dem Anspruch, noch besser Texte zusammenzufassen, Bilder zu kreieren, Audioformate oder gar Videos zu generieren. Höchste Zeit für einen erneuten Überblick.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
KI-Tools. Man kann es sich schwer vorstellen. Ziemlich genau vor 4 Monaten brachten wir in diesem Format schon einmal einen Überblick über die besten KI-Tools im Büro. Und mittlerweile hat sich schon wieder vieles verändert. Es kamen jede Menge neue Tools hinzu. Gerade in Bereichen wie der Videogenerierung tat sich einiges. Bestehende Tools wurden um Funktionen erweitert. Alles zusammen Grund genug, um hier einmal ein Update zu bringen, um aufzuzeigen, was aktuell State of the Art ist. Mein Gast ist Marc Zimmermann, Leiter des Center of Excellence zur mobilen Lösungsentwicklung bei der IMBW, Fachautor und ausgesprochener Technikfan. Er präsentiert heute seine Auswahl und gibt Tipps zur Nutzung. Hallo Marc.
Hallo Manfred. Schön, wieder da zu sein. 4 Monate ist es erst her, der Hammer. Ja.
Ja, Marc, du hast vor kurzem gebeichtet, dass du einen größeren 4-stelligen Eurobetrag für KI-Tools ausgegeben hast. Reichen die kostenlosen Probeaccounts zum Antesten denn nicht?
Das ist ja auch so ein bisschen teilweise Fliegenfängerprinzip, ne? Also natürlich kenne ich genügend Menschen, die sagen, sie benutzen das, was die kostenlosen Tools können. Sehe ich auch ganz viel in der Schulklasse meiner Kinder, wo dann die anderen Schüler und Schülerinnen mit den kostenlosen Tools Lösungen erarbeiten und sich dann aber trotzdem teilweise wundern, warum beispielsweise auch meine Kids mit anderen Ergebnisarten um die Ecke kommen, wo auch die Tools ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Namen haben. Aber ja, es ist natürlich dann schon auch verlockend, wenn man dann was ausprobiert und dann kommt auf einmal so eine Zahlschranke und sagt, ach du, keine Ahnung, für kleines Geld darfst du noch ein bisschen weitere Rechenzeit kriegen, noch ein paar schönere Bilder, noch kein irgendwas, dann probierst du es aus und probierst es aus. Dann, wenn du am Ende vom Tag dann vielleicht dein Ergebnis hast und du hast zwischendurch vielleicht 10-mal auf Verlängern geklickt, dann könnte sich da schon durchaus was zusammensammeln. Ja, ich hatte ja in dem Text auch geschrieben, nach dem Motto, hat auch so ein bisschen was von alter Spielsucht bei World of Warcraft oder hier Glücksspiel, nach dem Motto, komm hier, jeder Schuss ein Treffer. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Aber es lohnt sich durchaus, auch in KI Geld zu investieren, die, wie wir ja heute hoffentlich auch rauskriegen, kriegst du da teilweise schon bessere und vor allen Dingen halt auch mehr Ergebnisse als in den kostenlosen Versionen.
Und das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch teure Hobbys, insofern ist das okay. Und es gibt ja auch immer den Aspekt der Karriere etc. und so weiter.
Ja, ich finde es auch lustig, wie Leute dann sagen nach dem Motto, hast du gehört, irgendein Streamingdienst hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Preise von 9 auf 12 Euro erhöht. Da bist du aber im KI-Umfeld aber ordentlich drüber, wenn du dich damit beschäftigst. Ja, da ist Filmgucken ja richtig ein günstiges Hobby.
Naja, wir werden hier auf jeden Fall von deinen Investitionen profitieren, denke ich. Und du hast uns ja schon mal ein paar Tools jetzt zurechtgelegt, die uns ans Herz legst. Schieß mal los.
Also, ich will gar nicht die Tools wiederholen, die ich das letzte Mal hatte. Ich will so ein bisschen einsteigen, was sich seitdem getan hat. Seitdem haben nämlich beispielsweise Dinge, die man ja auch als KI-Agenten bezeichnet, ein bisschen mehr die Bühne betreten. Also quasi Systeme, mit denen ich nicht einfach nur chatte, die dann ein bisschen Deep Research machen, sondern wirklich die Aufgabe, die man ihnen gibt, zerlegt, um damit quasi einen definierten Zielzustand zu erreichen. Ich habe mir da so ein bisschen mich in Manus AI verliebt. Ich nutze auch GenSpark AI. Das sind also Tools, die nicht wie Claude, ChatGPT, Gemini einfach nur Text und dann ich mache mal ein bisschen Recherche und generiere ein Bild, sondern wirklich diese Aufgabenzerlegung machen. Was machen die bei mir? Naja, das Wort digitaler Assistent ist groß, aber das passt ziemlich gut. Das heißt, die können für mich beispielsweise mit Hilfe virtueller Browser im Internet surfen, Dinge heraussuchen, Dateien für mich besorgen. Letztens hatte ich einen Rechercheauftrag, da hat mir ChatGPT gesagt, du pass mal Obacht, das, was du suchst, gibt es als Download, das musst du aber alles selbst runterladen. Hier sind die ganzen Listen. Teilweise waren dann bei diesen Listen in den URLs dann die Dateien direkt, manchmal waren das dann aber auch über lange Webseiten. Was machen diese Agenten? Naja, die nehmen das ganze Zeug, laden das dann halt auch runter für dich. Natürlich muss es für sie zugänglich sein, ist klar. Und dann merken diese Agenten eigenständig, ja, ich habe hier ein Excel, hier ein CSV, hier habe ich ein PDF, hier habe ich eine Webseite. Lass uns doch mal schauen, ob wir das nicht für den Markt vereinheitlicht kriegen. Und dann bekomme ich den ganzen Kram halt als eine vereinheitlichte Darstellung. In dem Fall war es dann eine Tabelle. Und mit dieser Tabelle konnte ich dann auch mit anderen Tools weiterarbeiten, konnte mit den Systemen auch reden, du, danke für die Tabelle, aber kannst du mir das bitte in Fließtext, in PowerPoint, in keine Ahnung was überführen? Und dann macht das Ding das. Und dabei gehen die nicht nur hin und sagen, na gut, okay, hier ist jetzt ein PDF, viel Spaß beim Drucken, dann hast du deine Folien, sondern sie versuchen es halt für dich zu strukturieren und du bekommst am Ende vom Tag nicht nur ein PDF zur Verfügung gestellt, sondern halt auch wirklich PowerPoint, wo du dann, ich sag jetzt mal ehrlicherweise, auch hingehen kannst und sagen kannst, die ist so gut, die nehme ich jetzt mal als Basis, tausche mir mal vielleicht das Template aus, damit es ein bisschen besser zu dem passt, wo ich es vielleicht zeigen möchte. Und dann hast du schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, mit der du arbeiten kannst, um ja, diese Erkenntnisse auch anderen zu präsentieren. Wenn du guckst, was du mit sowas wie Manus machen kannst, ist es halt wirklich, wie gesagt, total, sehr viel mehr, als einfach nur zu sagen, na gut, okay, recherchiere mir was und zeig mir das Ergebnis, sondern genau dieses, ich zerlege mir das, wie komme ich dahin an das Ergebnis, wie bereite ich es auf. Das dauert ein bisschen, auch bis der dann fertig ist. Und das kostet dann, um einfach auf die Einleitung zu gehen, auch ein bisschen Geld, weil alle Aktionen, je nach Komplexität, werden in sogenannten Tokens abgerechnet. Und wie das halt so ist, ne, wenn du dann siehst, Manus zeigt dir auch schön die Aufgaben, an wem er, wo er gerade steht, was er vorhat. Jetzt stell dir vor, er hat sich 10 Aufgaben aufgeschrieben. Aufgabe 10 heißt Auslieferung an den Anwender. Er ist bei Aufgabe 9 und dann steht unten, ich würde ja gerne weitermachen, aber mir sind die Hände gebunden. Ich habe leider keine Tokens mehr. Ah, dann legst du vielleicht noch was rein, dann kriegst du das Ergebnis, dann denkst du, ah, da musst du noch mal dran arbeiten und willkommen im Teufelskreis. Und weil sowas wie Manus halt Webseiten bedienen kann, nutze ich das total gerne für meine eigenen Podcasts, die ich mache. Ja? Das heißt, Manus pflegt für mich bei Podigy die Einträge meiner Podcasts, nicht weil Podigy eine API hat, sondern weil Manus sich auf Podigy anmelden kann und dann quasi Folien, Podcast-Titel, Untertitel-Tags, Texte, Shownotes und so weiter halt einpflegen kann.
Das hat dann deine Passwörter oder wie kann man das verstehen?
Naja, also es gibt an der Stelle, muss man immer aufpassen, was tut man, wo lässt man ihn drauf? Manus, könnte man das kein Wort geben? Sie sagen, dass man das ein- und ausschalten kann. Ich habe es ausgeschaltet. Ja, da gehört auch ein bisschen Vertrauen rein. Und ich sage mal, der Zugang zu meinem Podcast ist natürlich mit anderen Benutzernamen, Kennwörtern geschützt als andere Dinge bei mir. Aber ja, wenn du ihn auf Podigy zulässt, dann versucht er sich anzumelden. Er merkt, dass er es nicht kann. Und dann bietet er dir die Möglichkeit, dass du die Kontrolle über seinen Browser übernimmst. Du meldest dich an und dann kann er weiterarbeiten. Eigene Beobachtung, das bleibt, solange ich das Kontextfenster, also diesen Chat habe, bleibt es bestehen. Wenn ich das Kontextfenster wechsle oder ein neues Kontextfenster aufmache, ist zumindest dort nicht der Fall, dass er meine Login-Daten noch hat. Aber einfach auch mal, um zu sehen, was da geht, und ich kann nachher auch gerne was dazu erzählen, wie man das auch ohne Manus auf dem lokalen Rechner hinkriegt, ist es erstaunlich, wie weit die Systeme kommen, dass sie den Browser bedienen, und was die da für dich schon an Arbeit erleichtern können. Die sind nicht so schnell wie du beim Klicken Stand heute. Aber dafür machen sie das, während du dir vielleicht morgens einen Kaffee holst, macht das Ding für dich eine Podcast-Folge. Ich stand auch vor der Frage, wie gut ist denn das Ding beim Text? Und damit meine ich jetzt nicht Recherche und Ergebnisse zusammenfassen und sonst was, sondern ich gehe mal auf ein bisschen Kreativeres. Ja? Also wenn du dir guckst, was ich für Podcasts habe, ich habe ja sowohl einen eigenen kleinen privaten Interview-Podcast als auch ja andere Formate. Ja? Also ich habe sowas wie Comedy, ich habe sowas wie Krimi, ich habe sowas wie gehe ich mit KI um als Podcast gebaut. Aber in keinem dieser Podcasts hörst du mich. Warum? Die lasse ich komplett von der KI generieren. Das heißt, was weiß ich hier, 404 Lachen nicht gefunden. Ja, das habe ich der KI gesagt, tu mal so, als ob du eine humoristische Geschichte eines IT-Leiters einer Fantasiefirma erzählen sollst, vor welcher Herausforderung so ein IT-Leiter stehen könnte. Wiederhole die Geschichten nicht, beachte Konsistenz bei den Personen. Und jeden Mittwoch kommt da jetzt so eine Folge raus und dann mal gucken, was nächsten Mittwoch kommt. Ich weiß es heute nicht, ja. Und genauso habe ich es dann mal probiert mit hier Kriminalfällen, mit, wie gesagt, KI-Themen. Und Manus hat quasi eine Aufgabenfunktion, dass du sagen kannst, jeden Mittwoch um 7 Uhr, jeden Donnerstag um 8.30 Uhr, keine Ahnung was, generierst du mir bitte das, was in diesem Podcast quasi zum Besten kommt. Und damals, also die KI-Welt ist schnelllebig, bis vorgestern musste man diese Texte dann nehmen, zu 11 Labs kopieren, damit die dort generierten Texte mit Stimmen versehen werden, dass du eine Audiodatei hast. Und dann konnte man das Ganze über einen Workflow mit N8N beispielsweise automatisiert wieder Manus und Konsorten zurückgeben, damit die das dann auf Podigy entsprechend eintragen. Warum sage ich, die Welt ist schnelllebig? Gestern hat Manus seine eigene 11 Labs Schnittstelle angekündigt, so dass du quasi nicht mehr Manus sagst, mach den Text, und man muss dann den einen händischen Schritt der Übergabe an 11 Labs tun, sondern das geht jetzt auch automatisch. Und ja, so lassen sich quasi solche Formate zumindest mal, ja, zum Ausprobieren automatisch generieren. Und die Ergebnisse hören sich gar nicht mal so schlecht. Aber lass uns doch mal kurz reinhören.
Mein Büro war an diesem Morgen meine Festung der Einsamkeit. Ich saß hinter meinem Schreibtisch, trank meinen dritten Kaffee und versuchte, mich durch einen Berg von Supportanfragen zu arbeiten, die alle mit dringend gekennzeichnet waren, obwohl die dringendste Angelegenheit ein falsch eingestellter Bildschirmschoner war. Dann kam Mira herein, mit diesem Gesichtsausdruck, den ich nur zu gut kenne. Eine Mischung aus »Ich habe schlechte Nachrichten und du wirst es nicht glauben«,
Mark,
sagte sie und schloss die Tür hinter sich, als würde sie mir gleich mitteilen, dass sie für den russischen Geheimdienst arbeitet.
»Wir haben ein Problem mit der Marketingabteilung.«
Ich seufzte.
»Was haben Sie diesmal gemacht? Die Kaffeemaschine mit Glitzer verstopft, einen Flashmob im Serverraum veranstaltet.«
»Schlimmer. Sie betreiben Ihre eigene IT-Infrastruktur.«
Also ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge, weil auch für mich ist es halt auch eine Überraschung. Das Neue ist auch,
ja, klar.
Ja, ist halt auch spannend, wenn du dann sagst, ich habe mir einen eigenen Podcast gebaut, der mir KI erklärt, und der erklärt mir das quasi jeden Dienstag. Und dann stehst du da und denkst, mal gucken, was er mir nächste Woche Dienstag erklärt. Das ist schon irgendwie, ich sag mal, lustig.
Wie viel Eigenleistung braucht man noch? Ich meine, ich weiß, du bist das sehr bewandert. Kann das jeder, der so ein bisschen mit Technik zu tun hat? Oder ist das Tüftelei?
Naja, also ich sag mal so rum, ja, es gibt schon noch mal ab und an so Stolperfallen, ne? Weil jedes Tool bedient sich anders. Als ich mit der 11 Labs angefangen habe, habe ich auch nicht daran gedacht, worauf man achten muss, damit die Stimmen nicht monoton klingen. Mittlerweile gibt es ja das V3-Modell, dass das auch so mit Euphorie und ohne Euphorie ausgedrückt werden kann. Das kann man in Texten dann aktiver mitgeben. Muss man wissen, muss man die Prompts anpassen, dass das bei der Generierung beachtet wird. Und das andere ist, was musste ich denn tun dafür, dass diese Konsistenz auch toolübergreifend erhalten bleibt? Weil es ist ja schön, dass bei Manus, der jetzt an dem Beispiel von dem Comedy-Ding, ne, dass der IT-Leiter, dass man seine Gedanken mitverfolgt, dass wenn er aktiv spricht, dass sich das anhören würde, aber dass er quasi immer ähnlich agiert, auch in dem Kontext der anderen Personen, die da so abgebildet werden. Das war bei Manus ganz nett. Aber es hat schon ein bisschen gedauert, bis man dann hingekriegt hat in dem Workflow, dass auch 11 Labs immer dieselben Stimmen nimmt. Dass der IT-Leiter, wenn er spricht und mit seinem CIO spricht, dass auch der CIO immer dieselbe Stimme hat. Ja, sehr schön, wenn er mal den gleichen Namen hat. Wäre halt auch schön, wenn er sich immer gleich anhört. Und von der Seite, das war ein bisschen, da war so ein bisschen Reinfall drin. Also das heißt Reinfall, so ein bisschen Jugendforsch. Das hat schon ein bisschen gedauert. Aber mittlerweile, wie gesagt, es kommen jetzt die Woche gut 4 automatisierte Podcasts raus über diese Pipeline. Und der Arbeitsaufwand für mich liegt irgendwo bei 5 Minuten. Das ist, finde ich, gar nicht so schlecht, ja.
Das ist ziemlich gut, ja.
Einfach, es ist halt auch erstaunlich, weil wenn man sich überlegt, wie gut diese Stimmen ist und wie gut der Storytelling ist, wenn man sich mit dem Prompt beschäftigt, da kann man sich natürlich auch überlegen, wo kann man das denn verwenden? Ich meine, ich mache das zum einen aus Jugendforschcharakter, natürlich, aber zum anderen auch, um mir die Frage zu beantworten, ist das zum Beispiel geeignet, um Schulungsmaterial, Schulungsvideos, Schulungserklärungen für Menschen, die mit irgendwelchen Dingen die mir vielleicht leichter fallen oder den Kollegen, um ihnen das zu vermitteln. Und bevor ich das alles immer dann in der Firma ausprobiere, sitze ich halt schon auch mal dran und sage, gut, okay, hier tue ich niemandem weh. Ne? Ob die Folge jetzt lustig ist oder nicht, ob der Krimi spannend ist oder nicht, das ist einfach nur, jemand hat es gehört und jemand hat es bewertet und mir hat es gefallen oder nicht. Aber so hast du ein bisschen Freiheitsgrade, Dinge auszuprobieren, bevor du sagst, okay, wir machen damit beispielsweise automatisches Projektreporting, dass mein Chef jeden Montagmorgen um 5 Minuten Zusammenfassung kriegt, was ist letzte Woche passiert, was diese Woche an aus den Projekten, weil er es dann, keine Ahnung, unter der Dusche anhören kann. Grüße gehen raus, Chef. Einfach, um da ein bisschen so ein Gefühl für zu haben. Und wie gesagt, mein persönlicher Spieltrieb wird dadurch dann auch unterstützt.
Du machst auch viel mit Videos. Hast du da denn spannende Tools für uns?
Ja, Videos, das ist halt auch so ein eigenes Thema. Ne? Momentan wird man ja auch in Social Media geflutet, wie dann irgendwelche Früchte auf Brettern von Messern zerschnitten werden. Das hat ja nochmal extrem Überhand genommen. Ne? Früher war die Frage, ist das Kuchen? Heute siehst du irgendwelche Glasfrüchte. Und das hat ordentlich zugenommen, nachdem Google sein VO3-Modell rausgebracht hat. VO3, für die, die es nicht wissen, war der erste gefühlt, der nicht nur schöne Videos macht, sondern auch Hintergrundgeräusche und vor allen Dingen auch Stimmen mitbringt. Also die Protagonisten, die man im Video zeigt, die können sprechen, die können singen, die können lachen, die können traurig sein und vermitteln das wirklich. Also als ich da die ersten Videos gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es auch mal gesehen hast, da gab es ein Video im Netz, da hat jemand die Figuren so handeln lassen, dass sie sich darüber bewusst sind, dass sie von einem Prompter gesteuert werden. Und dann hast du Menschen gesehen, die in Freude- oder Verzweiflungssituationen dargestellt wurden, mit dem Hinweis, lass den Prompt bitte so, wie er ist, oder bitte änder den Prompt. Ich lebe hier, mir geht's schlecht und mein Haus brennt ab und änder den Prompt. Und welche Emotionen die da reingelegt haben, das war der Hammer. Und VO3, finde ich auch, ist ein total tolles System, produziert 8 Sekunden. Videos leider nur, aber da gibt es auch ein paar coole Sachen. Aber bevor ich darauf eingehe, am Anfang war es so, wenn du VO3 nutzen willst, brauchtest du eine VPN-Verbindung nach Amerika, einen amerikanischen Google-Account. Da kommen wir auf das Thema Kosten. Da musstest du irgendwie mindestens 220 US-Dollar einwerfen und konntest dann maximal 10 Videos à 8 Sekunden generieren. Kann man sich vorstellen, ist ein bisschen toll, kostspielig, aufwendig. Ja, mittlerweile kannst du Veo in verschiedenen Tools nutzen. Canva hat irgendwie in Canva Pro die Möglichkeit, dass du 5 Videos irgendwie pro Tag machen kannst, 8 Sekunden. Leonardo AI hat was drin, aber was ich dann an der Stelle empfehlen würde, ist wieder, ich hatte ihn vorhin erwähnt, ja, Manus. Manus hat nämlich die Möglichkeit, dass du, da hast du kein Limit. Also deine Kreditkarte ist das Limit. Du kannst beliebig viele Videos erzeugen und Manus kann auch Drehbücher erzeugen. Also habe ich zum Beispiel, wenn ich wieder auf diese Podcast gehen würde, kannst du hingehen und sagen, du passt mal Obacht, das ist der Podcast, mach mir mal ein Trailer-Video dazu. Und dann siehst du Szenen aus diesem Podcast quasi mit echten Menschen in echten Szenarien. Und dann hast du auf einmal, weil der Podcast davon handelt, ob die Marketingabteilung irgendwie mehr Glitzer im Büro will, siehst du in dieser Szene vom Video, wie hier Glitzer gerade in die Kaffeemaschine gefüllt wird. Und das sah richtig gut aus. Und das ist halt, das finde ich an Veo total faszinierend. Ich hatte letztens bei uns intern mal jemandem gezeigt, wie cool du Dinge, wie schnell du Menschen, die keine Ahnung vom Videoschnitt haben, in die Lage versetzt, Filme zu produzieren, die du dann nutzen kannst. Sind wir wieder bei Schulungsvideos, sind wir wieder bei Präsentationen, wie du wirklich mit sehr wenig Wissen über Video in die Lage versetzt wird, etwas zu produzieren. Das heißt nicht, dass die Menschen, die Videos produzieren, unnütz sind oder so. Aber das heißt, dass die Menschen, die Videos produzieren, so sich definitiv mit diesem Zeug auseinandersetzen müssen, weil auch ihre Professur dadurch halt auch besser wird. Wenn man sich halt nicht jedes Mal an jede Stelle irgendwo hinstellen muss, um ein Video zu drehen, sondern mit KI sich die Szenen dreht. Oder jetzt kam ja vor 2-3 Tagen auch ein neues Verfahren raus, dass du quasi, wenn du ein Video hast, die Kameraposition im Nachhinein ändern kannst, weil die KI der Meinung ist, den kompletten Raum, den du gerade frontal siehst, berechnen zu können, wodurch du quasi dann auch bei einem Sci-Fi-Film mal auf die andere Seite vom Imperatorstuhl gehen kannst. Das muss man sich natürlich mal anschauen, wie gut das dann in der Realität funktioniert. Kam erst vor 2-3 Tagen, glaube ich, ein öffentlicher Zugang raus. Probiere ich noch raus, kann ich ja vielleicht irgendwann mal von berichten, aber Video ist ein tolles Feld. Video ist echt ein tolles Feld.
Damit ist natürlich die Grenze zu Deepfakes ist natürlich da schon etwas näher gerückt, muss man sagen.
Das stimmt natürlich, ja. Wenn du beispielsweise guckst, auch hier 11 Labs, das war HeyGen oder irgendwie sowas. Einer von den beiden, muss ich mal nachgucken. Ja. Das Ergebnis ist aber trotzdem das, wovon ich jetzt spreche. Du stellst ein Foto rein, du gibst irgendwie ein paar Sekunden deiner Stimme und dann kannst du das Foto sprechen lassen mit Gestik, Mimik in deiner Stimme. Und ja, natürlich, diese Gefahr, dass du mit einer KI, sei es, weil du im Gastaccount, also beim Probeaccount schon ein paar kostenlose Sekunden oder Minuten kriegst, sei es, weil du halt einfach Geld dafür ausgibst, dass du da quasi Fake-Interviews machst, ja, synthetische Inhalte produzierst von Dingen, die nie stattgefunden haben und nie stattfinden werden. Das ist ehrlicherweise mittlerweile sehr, sehr leicht. Also wenn du da etwas reinschmeißt und dann, ich habe das meiner Mutter mal in die Hand gedrückt, sag mir mal, welches Video ist echt. Dem habe ich wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben als nur ein Foto und 3 Sekunden Bild, Audio. Da war schon die Überraschung groß, dass überhaupt eins von beiden Filmchen tatsächlich KI generiert war. Von der Seite muss man halt schon sagen, egal welche Schutzmaßnahmen wir technologisch implementieren sollten, Wasserzeichen, Content-Verifikation, Regeln, wie gehen wir damit um, ja, muss man trotzdem natürlich auch sagen, man muss sich echt kritisch bleiben mit dem, was man da sieht, weil es reicht wirklich, ich sag mal, ein Foto. Und allein wenn du mal in die Politik gehst, wundert mich gar nichts, dass da Fakes ohne Ende durch die Gegend fließen. Wenn du dir überlegst, wie viel Stimmmaterial man von den Politikern hat, wie viele Bilder man jetzt von denen hat, da tun sich wirklich das ist ja keine Abwertung, ne? In der Informationssicherheit spricht man ja auch von diesen Script-Kiddies. Hat nichts mit Jugendlichen zu tun, hat was damit zu tun. Ich habe auf YouTube eine geile Anleitung gesehen, habe das nachgestellt. Da ist die Hürde wirklich, wirklich klein. Und man muss mittlerweile aufgrund der Qualität der Tools wirklich aufpassen, ob das, was man sieht, ob man das glauben kann.
Das ist klar. Nee, da wechseln wir auch schnell das Thema, glaube ich. Es gibt ja noch jede Menge anderer Genre.
Okay. Ja, also wie gesagt, über das Thema Kreativität und Experimentieren hatte ich jetzt gesprochen mit hier Beispielen und so. Wenn man sich dann nochmal das andere anschaut, ich hatte es ja auch nur grob angerissen, ist ja das ganze Thema der Automatisierung, ja. Wenn du überlegst, es hat noch gar nicht so lange gedauert, da waren Automatisierungen echt mit langer Arbeit von Menschen verbunden, was du heute mit sowas wie N8N oder Make.com relativ schnell machen kannst. Ja, diese Tools haben eine Einstiegshürde, man muss sie erstmal verstehen. Es wäre gelogen, wenn ich sage, an dem Tag, an dem ich N8N und Make.com mir das erste Mal geöffnet habe, habe ich es verstanden und sofort eine Automatisierung hinbekommen. Aber wenn man dranbleibt und ich sag mal am 2., 3. Tag in die Lage versetzt wird, Dinge zu automatisieren, die man vorher für nicht möglich gehalten hat. Also als Beispiel, erstmal ein leichtes Beispiel wieder mit dem Podcast und dann vielleicht ein etwas komplexeres. Bei dem Podcast ist ja so, wissen wir, dass es gibt Podcast-Player. Und die Podcast-Player wissen, dass der neue Podcast rausgekommen ist, weil sie so ein RSS-Feed abonniert haben nach dem Motto, oh, hier steht eine neue Zeile drin, da muss ich was machen. Der Aufwand früher zu sagen, okay, da kommt ein neuer Podcast raus, wie mache ich zum Beispiel auf Social Media darauf aufmerksam? Ja gut, also weiß jetzt auch nicht. Ja, also da fällt mir jetzt erstmal nicht ein, wie ich das damals gemacht hätte. Jetzt kannst du wirklich sagen, du abonnierst einen RSS-Kanal auf N8N und dann legst du sogenannte Nodes fest. Eine Node ist eine Aktion, so nach dem Motto, okay, wenn der RSS-Feed sich geändert hat, übergibst du das an OpenAI. OpenAI gibst du dabei diesen Prompt mit. Schau dir diesen neuen Eintrag an, formuliere daraus einen LinkedIn-Beitrag, fange mit einer Hook an, erkläre danach, was in der Folge passiert, mache einen Link auf die Folge, schreibe am Ende noch so einen Engagement-Text und ganz am Schluss noch ein paar Engagement-Aufforderungen, ganz am Schluss noch ein paar Text, nach dass man hier sieht, hier Hashtag KI, Hashtag schnellster Podcast ever und so weiter. So, und dann postest du es auf LinkedIn. Es gibt Konnektoren für LinkedIn und dann ist das da. Und wenn du quasi auf der einen Seite den Workflow hast, jetzt mit Manus, wie gesagt, doch viel automatisierter, dass der Content erstellt wird, hochgeladen wird, bereitgestellt wird als Podcast, hast du mit diesem N8N-Ding quasi die Benachrichtigung auf Social Media schneller draußen, als dein Podcast-Player sagt, hier, neue Folge. Das ist schon cool, ja. Und wenn du mal ein bisschen ausführlich vom Workflow willst, ich meine, wir beide wissen, KI kann sich auch irren. Wäre komisch, wenn nicht. Bei Menschen heißt es irren, bei der KI heißt es halluzinieren. Jetzt möchte ich aber gern, dass, wenn die KI mir eine Auswertung macht, dass ich ein gutes Gefühl habe bei der Auswertung. Natürlich muss man es selbst lesen. Ich hatte letztens von einem Fall gehört, da hat jemand einen Text geschrieben, also wirklich von jemandem, war nicht ich selbst, ja, man kennt das sonst, ne? Ja, ich habe da von jemandem gehört, ne? Aber gut. Der hat einen Text geschrieben zu einem Thema und mittendrin in diesem Text hieß es dann, ja, die Größe eines Pinguins wird berechnet aufgrund des Querschnitts von Schnabel und Flosse. Und ich gebe dir einen Tipp, es war ein IT-Text und hat mit Pinguinen nichts zu tun gehabt und selbst mit Übersetzen war es nicht der Fall. Und dann stehst du dann da und denkst, ja, einmal durchlesen hätte geholfen. Ne? Also falls der Kollege das hört, also nicht Kollege von der Firma, aber Kollege der schreibenden Zunft, Grüße gehen raus. So, und was habe ich mir gebaut? Nicht, weil ich sage, ich lasse von der KI alle schreiben, dann geht's raus und Feuer weg. Aber damit ich der KI vertrauen kann, dass, oder mehr vertrauen kann, dass das, was da kommt, dass das gewissen Qualitätsniveaus besteht, habe ich mir einen N8N-Workflow gebaut mit verschiedenen Agenten, die wiederum verschiedene Personas darstellen. Bewerte mir den Text aus der Sicht eines erfahrenen Software-Engineers. Bewerte mir den Text als der, als dies, als das. Bewerte mir den Text in Sachen Stringenz. Jeder dieser Agents macht einen Bericht und dieser Bericht wird am Schluss wieder an ChatGPT übergeben. Ich nutze sehr gern ChatGPT. Und dann wiederholt sich der Vorgang so lang, bis der Workflow sagt, sinngemäß anhand von vorher festgelegten Parametern, jetzt ist so gut, also ganz ehrlich, jetzt kannst du es rausgeben, ja. Und das ist halt auch was, ja, wo du sagen kannst, ich verknüpfe verschiedenste KI-Systeme mit verschiedensten Personas, Rollen, damit die nochmal da drauf gucken, damit da nicht der größte Mumpitz vielleicht drin vorkommt und dass die Struktur stimmt. Natürlich kann es da noch Fehler geben, aber die Wahrscheinlichkeiten werden einfach geringer.
Ja, da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, die einem da sofort in den Kopf schießen, was man ähnlich machen könnte. Ich denke jetzt nur an Korrekturschleifen bei redaktioneller Tätigkeit, wo ja auch das Ganze händisch gemacht wird und wenn das die KI kann.
Ja, und du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Es geht ja nicht drum, auch wenn das sicherlich verlockend klingt, lass die KI doch machen und dann ist gut. Darum geht es meiner Meinung nach gar nicht. KI ist ja wie ein Schraubenzieher, nur halt ein ziemlich schlauer Schraubenzieher. Und am Ende vom Tag ist ja, dass du die KI, ich sag jetzt mal, steuerst, ja, das ganze Thema der Eigenleistung. Du gehst in den Impuls, etwas passiert. Du machst die Kuration, du machst das Prompting, du hinterfragst das Ergebnis. Aber das Tool kann dir helfen, Dinge zu dokumentieren, zusammenzufassen, nochmal quasi aufgrund deiner Vorgaben. Ich habe das Thema ja vorhin gesagt, ne? Du machst eine Persona, dass ein System reagiert, wie es zu reagieren soll. Es bereitet etwas auf. Das heißt, am Ende vom Tag ist es ja doch durchaus ein modulares Zusammenarbeiten zwischen Mensch und Maschine. Die KI stärkt im Grunde deine Eigenleistung. Als das Beispiel, das ich vorhin hatte mit den Videos, das heißt ja nicht per se, dass jetzt keiner mehr Videos macht. Aber das, was wir mit den Citizen-Developern früher erlebt haben, dass Menschen mit Power-Apps und sowas eigenständig Workflows und Lösungen bauen können, hast du jetzt auf einer viel breiteren Basis und ermöglicht Menschen, Dinge zu tun, die ihnen früher auch unmöglich waren. Ja, also ganz ehrlich, ich habe ein Buch geschrieben, das Buch habe ich wirklich geschrieben, aber die KI hat dafür gesorgt, dass es wirklich konsistent und stringent war und dass die Fehler, die ich da drin hatte, auch ausgemerzt wurden. Der Bericht, der dann an mich kam, war, du Marc, manchmal hast du das mit Bindestrich geschrieben, manchmal ohne. Manchmal hast du das Wort gewählt und manchmal ist das Wort, ne? Das klassische Benutzer, Anwender. So, je nach Sektlaune, ich meine, das Unterschied zwischen Artikeln schreiben und Büchern schreiben ist, dass du halt auch im Buch auf Seite 78 noch irgendwie konsistent bleiben musst. Da hilft einem das durchaus. Hm? Gut. Ich würde ganz gern, weil ich es vorhin angeteasert habe, noch einen Satz sagen, weil du mich gefragt hast, ob Manus meine Zugangsdaten hat. Weil da wird der eine oder andere vielleicht abgewunken haben, man macht das doch nicht. Darum hätte ich da vielleicht was, da was vielleicht so als Tipp noch rausgehen könnte. Das nennt sich nämlich Nano Browser AI. Was ist das? Das ist ein Plugin für Chrome. Du installierst hier dieses Plugin für Chrome, kannst dann ein lokales LLM, also KI-System oder ein Cloud-KI-System anbinden und dann übernimmt NanoBrowser, bietet dir so ein Textfeld, kannst da reinschreiben, was du willst und dann steuert NanoBrowser dein Chrome. Und der kann sich dann auch bei LinkedIn anmelden und Likes verteilen. Der kann auch sich bei Podigy anmelden. Den kann ich nur nicht von außen so gut ansteuern. Aber wenn du auch mal sowas hast wie, oh, ich habe hier so einen Webfragebogen, der ausgefüllt werden muss, kann der auch. Das ist ganz lustig zu sehen, wie der dann tippt. Der zeigt dir auch so ein bisschen, wie er die Webseiten erkennt und so. Kann man sich durchaus mal anschauen.
Hat aber wahrscheinlich auch gewisse Hardware-Anforderungen.
Das läuft tatsächlich sehr komfortabel. Gut, ich habe jetzt nicht den schwächsten Rechner, das stimmt. Aber je nachdem, wo du das LLM laufen lässt. Ja, wenn du das LLM auf deinem Rechner laufen lässt, ja, dann hat er ordentlich zu tun. Wenn du das aus einer Cloud nimmst, dann ist das völlig tiefenentspannt, das Ding. Ne? Dann ist das völlig tief. Ja, was habe ich denn noch für dich? Wir hatten es vorhin vom Podcast, jetzt mal nicht mit den eigenen, sondern vielleicht noch eine Tool-Empfehlung für Menschen, die Podcasts wie diesen hier hören. Natürlich ist da jedes gesprochene Wort sehr wichtig und man hört sich das komplett an, aber auch bei den Podcast-Playern hat jetzt KI Einzug gehalten. Es gibt einen Player, der heißt Snippet, S-N-I-P-D. Der hat KI drin, den kann man verwenden. Ich höre Podcasts, dann kannst du auf ein Knöpfchen drücken, dann wird quasi die aktuelle Szene, Zitate, Zusammenfassungen generiert. Oder er kann auch eigenständig Podcasts hören, also die Transkription quasi auslesen oder erzeugen und dann auslesen und einem daraus dann halt Zusammenfassungen machen. So, dass man dann, wenn ich sage, mich interessiert zum Beispiel alles Neue, was Vision OS 26 rausgebracht hat und in folgenden 10 Podcasts besprochen wurde, kannst du darüber sehr schnell rauskriegen, wo lohnt es sich denn reinzuhören? Ja. Wo wird vielleicht was Neues behandelt? Ich meine, mir geht es ja nicht drum, an der Stelle, ich höre ja Podcasts auch sehr gerne, weil ich sehr gerne Podcasts höre. Es ist ja nicht nur das nackte Informationsvermitteln. Ich finde Menschen beim Gespräch zuzuhören total spannend. Vor allem geht ja auch viel verloren, wenn du nur eine Zusammenfassung lesen würdest. Aber mit dem Tool bist du dann halt wirklich in der Lage zu sagen, ja, da ist was, das interessiert mich, da höre ich jetzt rein. Oder, ach guck mal, da gibt es ja gar nichts Neues, dann ist das für mich lockere Unterhaltung. Du kannst ja das so ein bisschen für dich auch strukturieren in der Art und Weise, wie du die Sachen konsumierst. Oder wir hatten letztens doch auch die Folge über hier, was hat Apple rausgebracht bei der WWDC. Ja, natürlich gucke ich mir total gern diese ganzen Filmchen an und lese mir die Transkriptionen durch. Aber ich muss auch sagen, es gibt Themengebiete, da habe ich Manus gesagt, das sind die 10 Folgen der WWDC. Bitte die Transkriptionen alle auswerten. Sogar noch vergleiche mit vorherigen WWDCs, zeige mir die Veränderungen an und dann habe ich eine Unterlage mir darüber zusammenstellen lassen, mit der ich dann quasi für das Thema Gerätemanagement so ein bisschen nochmal auf Tingeltour gehen konnte und inklusive des historischen Kontextes. Das konnte man nicht einzeln übernehmen, da musstest du schon wissen, ja, da hat er sich vertan und da nicht, aber es war eine extrem gute Grundlage und war auf jeden Fall auch sehr viel schneller, als wenn du dich dann hinsetzt und sagst, gut, okay, ich schaue jetzt alle 190 Sessions an, musste ich mir halt nur 30 anschauen, aber habe trotzdem das Gefühl, von allen 100 irgendwas die entsprechenden Wissensnuggets mitbekommen zu haben.
Das ist eine enorme Zeitersparnis, das stimmt auf jeden Fall. Stimmt schon.
Kann sich halt dann wirklich auch die Folgen generieren, die noch zusätzlich ein persönliches Interesse haben. Und das ist schon ganz nett. Ja, was haben wir denn noch? Ich könnte noch was zum Thema, wir hatten Thema Video, ja, vielleicht mal ganz kurz was zum Thema Standbild, also klassische Bilder erzählen. Da ist ja auch was passiert seit unserem letzten Mal. ChatGPT hatte die Bildgenerierung auch gefühlt auf ein neues Niveau gehoben, so dass du da auch hingehen kannst und sagen kannst, mach mir bitte ein Comic, mach mir ein Podcast-Cover, mach mir ein irgendwas. Und die Bilder, die da rauskommen, haben zwar immer noch ab und an Probleme, Texte darzustellen, aber auf der anderen Seite kann ich jetzt auch für Folien, ich hatte letztens einen Workshop und wir haben ja auch eine Niederlassung in Köln und dann wollte ich für die Abschlussfolie so, danke für die Aufmerksamkeit, ne, kennt man ja solche Abschlussfolien, und da wollte ich lustig da reinguckende Klemmbrettfiguren anzeigen, muss man ja so rum heutzutage ausdrücken. Und habe ich schon gesagt, du pass mal Obacht, Ich hätte gerne 5 fröhlich dreinblickende Glamprett-Figuren, ein typisch Kölner Hintergrund, blurry, so ein bisschen ausgefadet. Und jede Figur hat bitte ein T-Shirt an von den verschiedenen Marken unseres Konzerns. Und dann hat er mir dieses Bild generiert. Und da sind wir wieder beim Thema. Dafür würde ich nie einen Designer beauftragen, weil das lohnt sich für so ein Bild nicht. Aber ich habe jetzt so ein Bild. Und in dem Moment, wo du dann deinen Vortrag hältst, ist das durchaus ja ein Hingucker. Und du willst ja auch, dass wir Menschen deinem Vortrag lauschen, dass sie sich auch sehr gerne an dich erinnern.
Das stimmt schon.
Ja. Mich hat letztens ein Kollege überrascht, ein Mitarbeiter, der von sich aus kam und erklärt hat, dass er den Plaud Pen, P-L-A-U-D-E Pen, benutzt. Seitdem habe ich auch einen. Das ist ein Voice-Transkribierer, den du drehst. Den kannst du mit Magnethalterung am Körper tragen. Der hat so eine Lampe, die leuchtet, wenn du ihn benutzt. Natürlich gehört auch da dazu, ne? Transparenz, wofür nutzt du es, was speicherst du da drauf für Daten und, ne, immer nur im gegenseitigen Konsens und sowas. Hatte da auch letztens mal eine Diskussion, wo ich da meinte, ganz ehrlich, jede Uhr, jedes Handy kann auch Sprachmemos aufnehmen. Ja. Von der Seite muss man eh auch zusätzlich noch Vertrauen in die Leute haben. Und was ich aber bei dem Kollegen sehr nett fand, der ist in sein Team hingegangen und ist zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, er möchte gerne, dass er seine Gespräche, die seiner persönlichen Entwicklung dienlich sind, aufnimmt. Also er kam von sich, dass die Gespräche, die er mit seinem Chef führt, dass er die aufnehmen darf, weil er sich gerne von der KI beraten lassen möchte in seiner Karriereplanung. Das fand ich ja auch mal einen geilen Ansatz. Ja? Da habe ich auch gedacht, okay, und dann über gemeinsame Ziele und Zielerreichung, und er nutzt das für sich, wo ich dachte, okay, daran merke ich, dass ich jetzt etwas über 50 bin. Die Idee bin ich noch nicht gekommen. Von der Seite kann ich an dieser Stelle auch nur über
wirklich auch wieder
Dritten berichten. Ansonsten, ich meine, der Klassiker, ne? Wir machen bei uns Softwareentwicklung. Daher waren die Leute total begeistert, dass jetzt Xcode 26 rauskam. Das heißt, dass du in deiner Entwicklungsarbeit mit Hilfe von KI durchaus nochmal Vorteile kriegst dahingehend, dass sicherlich kann sich die KI auch mal irren, aber dass die KI dir durchaus auch lästige Arbeit abnimmt. Ja? Früher hatten die Leute Tools genutzt wie Cursor. Mittlerweile bist du mit Xcode der Beta, wie gesagt, ganz gut aufgestellt. Und man glaubt es gar nicht, ja, wenn man immer denkt, so, ja gut, Apple hat KI verpennt. Das, was die in Xcode 26 gemacht haben, das ist wirklich ganz nett. Ja? Also falls der ein oder andere iOS oder Mac-Entwickler hier zuhört, kann man sich nur empfehlen, anschauen. Das Ding geht sogar so weit, dass es halt auch klare Präferenzen setzt, welche Frameworks es nutzt und ob es vielleicht abgekündigte Frameworks vielleicht weglässt und hilft halt bei Refactoring und so ein Kram. Und wenn Leute hier beim Thema Design vielleicht dabei sind, also UI, UX-Design, da verprobe ich jetzt gerade UiPilot. Das ist ein Tool, mit dem ich kann chatten, so wie mit ChatGPT und Manus und so, und kann mit Benutzerinterfaces chatten, und das Ding baut mir quasi basierend auf Benutzerinterfaces, die ich vielleicht in der Vergangenheit schon mal gemalt habe, neue Benutzerinterfaces, erweitert bestehende Benutzerinterfaces und integriert sich auch in die klassischen Design-Tools, die in der Softwareentwicklung, Figma ist hier so ein Zauberwort, integriert sich da rein. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal, wenn man kurz zum Schluss kommt, so langsam auch nochmal was zu Manus. Ich habe mal ausprobiert, was passiert eigentlich, wenn du ein Screen-Video einer App nimmst, wo du alle Funktionen mal anklickst, gibst dieses Video Manus und sagst, beschreib mir mal. Und dann kriegst du eine so ausführliche Beschreibung. Was kann diese App? Welche Funktionen hat die App? Das ist alles dafür, dass es ein Video ist, natürlich auch nicht perfekt, aber es ist, ich sag mal, eine 80%-Lösung, wo du aufsetzen kannst und sagst, ganz gut, lass uns das doch mal zum Beispiel, wenn du ein Refactoring machst, einen Umzug machst, du musst was nachbauen machst. Du kannst halt wirklich mit Fotos, Videos, Tonaufnahmen arbeiten und solche Tools dann nutzen, um das Ganze zu verschriftlichen, um das Ganze so weit vorzubereiten, dass du Arbeit sparst.
Und nicht mit dem weißen Blatt Papier anfangen muss. Das ist immer
ja, das weiße Blatt Papier. Also die Kreativität braucht schon manchmal den einen oder anderen Anschub. Und Einschub wollte ich doch noch loswerden, weil das ist für mich auch nochmal etwas, das könnte, glaube ich, Manus nochmal in Schatten stellen. Das heißt Flow with I.O. Also Flow wie dann ith.io. Das Tool ist, wenn ich mir das so anschaue, etwas, das geht unter dem Motto, man soll doch endlich aufhören zu chatten und dafür lieber Dinge kreieren. Es nennt sich so als Infinite AI Agent. Also so nach dem Motto, unbegrenzte Schritte, unbegrenzte Tools. Und wenn du dem Ding eine Aufgabe gibst, dann siehst du regelrecht, wie in so einer Mindmap, wie auf einmal Entscheidungsstränge aufgehen, in den Entscheidungssträngen wieder eigene Agents anstartet mit eigenen Dingen. Du kannst auf jeden Entscheidungsstrang nochmal Einfluss nehmen. Du kannst sagen, welche Entscheidungsstränge er, während er arbeitet, einstellen soll, wo er sich vertiefen soll. Du kannst Gewichtungen vergeben. Und das Ding macht dann quasi so lange weiter, bis du sagst Stopp und nicht er. Und das ist ein Hammer, aber auch da musst du Tokens kaufen. Und das hat mich jetzt aufgrund der jüngsten Erfahrung noch ein bisschen zurückgehalten. Da muss ich dann doch nochmal, glaube ich, mal an einem gesonderten Wochenende mich dran setzen und sagen, das schaue ich mir nochmal genauer an. Mit klarem Budgetlimit. Mit klarem Budgetlimit. Ja, das sind so ein bisschen die Tools, ja.
Gute Auswahl. Ich denke, das wird ja auch immer, also es kommen ja immer mehr raus und so weiter. Wie ist denn das? Soll man sich da schon festlegen, wenn man jetzt sagt, okay, das ist das Tool, mit dem ich arbeiten kann, das bleibt es erstmal? Oder ist man da ständig auf der Suche nach was Besserem? Das ja, schadet da teilweise der Produktivität.
Also ich sag mal so, die ständige Suche ist jetzt auch nicht unbedingt hilfreich für Produktivität. Und manchmal ist es auch gar nicht die Produktivität, die zählt auch, vielleicht ist es auch die Neugierde. Weil es ist ja so gefühlt auch so ein Trade-off zwischen, man muss sich ja mit dem neuen Kram ein bisschen beschäftigen. Nur wenn man sich mit dem neuen Kram beschäftigt, findet man seinen Weg da drin. Ne? Wie gehe ich damit um? Was heißen Begriffswelten? Worauf muss ich achten? Und je mehr ich ausprobiere, umso leichter geht es mir vielleicht von der Hand. Und auf der anderen Seite sollte man auch nicht jedem TikTok oder sonst was Klick hinterher rennen, wenn es heißt Amazing, Latest and Greatest und alle anderen haben verloren. Da sollte man sich auch nicht Bauers hangen lassen, sondern durchaus sich da, ich sag mal, auch da mit einem kritischen Auge bleiben. Und man kann sich aber trotzdem nicht darauf verlassen, dass die eigenen Tools auch in einem halben Jahr noch existieren. Manus zum Beispiel hatte ich lange, bevor es irgendwie öffentlich zugänglich war. Das war damals ja wirklich so ein richtiger Insider und mittlerweile, seitdem es öffentlich zugänglich ist, wächst es gefühlt alle 3-4 Tage an Funktionalität. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich melde mich an und auf einmal, hey, neue Funktion. Ja, das Ding generiert mir zum Beispiel, wer mir auf LinkedIn folgt, alle 24 Stunden ein Slide-Deck, was ist Neues in der KI-Welt die letzten 24 Stunden passiert. Und das haue ich dann immer auf LinkedIn raus. Das ist der Hammer, ja. Also das sind echt Dinge, wo du sagst, Wahnsinn, das würde mich Zeit kosten, das würde ich manuell gar nicht schaffen und dafür würde ich auch niemanden beauftragen, weil das einfach eine krasse Arbeit auch ist.
Und trotzdem würde ich nicht drauf wetten, dass es das Tool in einem Jahr so noch gibt. Von daher empfehle ich, Augen und Ohren offen zu halten.
Ja, und aus Tipps von Experten hören, da haben wir jetzt ja auch ein paar gute Tipps gekommen, gute Vorschläge, die man jetzt ausprobieren kann, ohne sich jetzt hier im Wirrwarr, im Dschungel des KI-Wahnsinns zu verlaufen. In diesem Sinne auf jeden Fall vielen Dank, Marc. War mir ein Vergnügen. Danke für die vielen Einblicke.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war Marc Zimmermann von der EMBW. Mein Name ist Manfred Bremmer, Redakteur von der Computerwoche.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.